Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Dieses Mal im Widerhall ein voraufgezeichnetes Studiogespräch zum Thema NS-Widerstand im Salzkammergut und aktuelle Formen der Erinnerungskultur, auch anlässlich der Benennung des Theresia-Pesendorfer Platzes im Kurpark Bad Ischl. Ein Projekt, das die Sichtbarmachung von Frauen im öffentlichen Raum forciert. Im Zentrum dabei stehen Frauen, die ihren Lebensmittelpunkt in Bad Ischl gehabt haben und Opfer des Nationalsozialismus geworden sind oder im Widerstand waren. Zu Gast im Studio sind die Historikerin Martina Gugelberger von der Kepler-Universität Linz, der Projektmanager und Kulturentwickler für Bad Ischl Mario Friedwagner und der Autor, Standardjournalist und Lehrbeauftragte der Uni Salzburg Thomas Neuhold. Es moderiert Robert Stoppacher.
Ja, lange, viel zu lange ist die Widerstandsbewegung gegen den NS-Terror im Salzkammergut kein großes Thema gewesen. Jetzt endlich wird der Kampf der mutigen Frauen und Männer gegen die Nazis damals gewürdigt. Nicht nur, aber auch mit Veranstaltungen im Zuge der europäischen Kulturhauptstadt. Martina Gugelberger, du bist Historikerin am Institut für Neuere Geschichte an der Kepler-Uni in Linz. Wie kann man sich diesen Widerstand damals hier im Salzkammergut, wie kann man sich den vorstellen?
Ja, der Widerstand hat eigentlich eine längere Tradition hier im Salzkammergut. Der geht schon zurück auf die 30er Jahre, als ja die Kommunistische Partei und auch die Sozialdemokraten verboten waren und nur in der Illegalität weiter bestanden haben. Und da haben sie schon so Netzwerke gebildet. Man hat versucht, die Strukturen aufrechtzuerhalten. Dann mit Beginn der NS-Zeit Flugblätteraktionen. Also es war eine explizite Gegnerschaft da über diese Kreise, über diese Milieus der Arbeiterschaft, wo Frauen und Männer sich engagiert haben, auch sich gegenseitig unterstützt haben. Und diese Netzwerke sind eben die Basis für dieses Widerstand, für diesen Widerstand und diese sogenannte Widerstandsbewegung gewesen. Vielfach sind sie auch in den 30er Jahren, haben schon Verhaftungen stattgefunden, war schon die Erfahrung da, eingesperrt zu sein. Die Rote Hilfe, das war so eine kommunistische Hilfsorganisation, die auch schon seit den 20er Jahren bestanden hat. Das war so ein Netzwerk, wo man spenden konnte und wo sich gegenseitig unterstützt worden ist. Also auch zum Beispiel, wenn Familien, es hat ja eine hohe Arbeitslosigkeit gegeben, davon waren auch viele dieser Kommunisten auch betroffen, die dann einfach keine Arbeit gefunden haben aufgrund ihrer politischen Einstellung. Und diese Erfahrung von Not, Zusammenhalt, Solidarität, ich glaube, das war so ein bisschen die Basis dafür, dass dann auch in der NS-Zeit mit Flugblattaktionen, Aufklärung der Bevölkerung versucht worden ist, da auch weiterhin politische Aktionen zu machen.
Das heißt, geprägt wurden diese Menschen schon nicht erst in der NS-Zeit, sondern geprägt schon im Austrofaschismus?
Auf jeden Fall. Also das war schon ein Zusammenhalt und eine Basis da. Die ist nicht erst mit der NS-Zeit entstanden. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so, hätte nicht so breit funktioniert. So richtig von dieser Widerstandsbewegung spricht man dann eigentlich meist erst ab dem Entstehen dieser Gruppe Willy Fred rund um Plieseis, Josef Plieseis, der im Herbst 1943 dann wieder in die Region gekommen ist, nachdem er aus einem KZ-Außenlager von Dachau, nämlich in Hallein bei Salzburg, flüchten konnte und dort mit Unterstützung von Frauen und von anderen auch versteckten Personen untertauchen konnte und hier, ja, würde ich sagen, der Drahtzieher geworden ist von dieser Widerstandsbewegung Willy Fred, wie wir sie auch nennen. Vielfach sind sie auch als Partisanen bezeichnet worden. Da würde ich ein bisschen Abstand nehmen von dem Begriff. Sie waren zwar bewaffnet, hatten Waffen, haben die aber hauptsächlich für Wilderei benutzt. Und
also nicht zu vergleichen mit den Partisanen in Jugoslawien oder Italien.
Auf keinen Fall. Sie waren sich der Sache bewusst, dass sie jetzt nicht so eine große Wirkungskraft entwickeln können, dass sie da bewaffnete Anschläge machen können. Insofern finde ich den Begriff nicht wirklich passend. Es ist eine Bewegung gewesen im Sinne von, dass nicht nur diese enge Gruppe dann ab 43, die langsam aufgebaut worden ist, wo ab 44, auf dem Frühjahr 44 dann dieser Igel, dieses Versteck genutzt worden ist, wo dann immer mehr Männer versteckt worden sind, versorgt worden sind von den Frauen, die im Tal die Netzwerke weitergeknüpft haben, Lebensmittel gesammelt haben für, das war sicher eine sehr anstrengende Tätigkeit, war diese Lebensmittel deponiert haben, dass diese Männer sie auch holen konnten. Und eine Bewegung, würde ich sagen, ist es vielleicht deshalb oder kann man deshalb davon sprechen, weil sehr viele Leute letztendlich involviert waren, also ohne mehr oder weniger stark. Also da spricht man, Schätzungen laufen bei mehreren hundert Personen, die einfach gespendet haben, die nichts wussten, aber gewusst haben, sie geben jetzt da eine Lebensmittelspende her für versteckte Personen. Viel mehr hat man da nicht gewusst zum Teil. Die Organisation war ja so, dass diese Anfang der 40er Jahre ist dann ja dieses System benutzt worden, dass möglichst nur wenige Leute immer wissen voneinander, die aktiv waren. Das waren so Dreier- oder Fünfergruppen, die teilweise wussten die Leute aber doch mehr, weil sie ja durch diese Milieus und durch diese Freundschaftsnetzwerke auch verbunden waren. Aber man hat versucht, das klein zu halten, dass möglichst wenig Information verbreitet wird.
Diese Willy-Fred-Gruppe ist ja auch unter dem Stichwort Fahrradpartisanen, also auch im aktuellen Katalog der Kulturhauptstadt Bad Ischl erwähnt. Es hat aber schon jetzt vor diesen Gedenken an diese Willy-Fred-Gruppe jetzt im Zuge der Kulturhauptstadt auch schon Aktivitäten gegeben, um diese Frauen und Männer aus dem Widerstand an die Öffentlichkeit zu bringen. Mario Friedwagner, welche Aktivitäten hat es dann schon im Vorfeld gegeben?
Naja, in der Region gibt es eigentlich die laufende Aktivität des Zeitgeschichtemuseums Ebensee, die immer wieder auf die Rolle dieser Frauen und Männer hinweisen, schon seit mittlerweile eigentlich Jahrzehnten, muss man sagen, und die da sehr wertvolle Arbeit geleistet haben und durch ihre Recherchen sozusagen auch den Boden aufbereitet haben für dann in weiterer Folge unterschiedliche Projekte. Auch ich bin über diese Recherchen zu dieser sozusagen Facette unserer unmittelbaren Geschichte gestoßen und habe schon in den Jahren 2007, 2008 Anläufe unternommen, um die Stadtpolitik in Bad Ischl hinzuweisen auf die Möglichkeit, man könne ja eine Straße nach Theresia Besendorfer benennen. Damals sind in Ischl Postleitzahlen zusammengelegt worden und es hat auch neue Straßen gegeben, in Sulzbach etc., in gewissen Ortsteilen, die man benennen konnte. Und ich bin aber damals auf relativ wenig offenes Ohr gestoßen seitens der Politik.
Hat man eine Begründung gegeben, warum damals das nicht, warum das beiseite geschoben worden ist?
Eigentlich nicht, nein. Ich habe das immer wieder auch mit dem Bürgermeister besprochen und dann an ihn herangetragen, aber ich glaube, es hat einfach damals noch die Sensibilität gefehlt, dass es hier tatsächlich einen Handlungsbedarf gibt. Also nicht nur sozusagen im Sinne der Erinnerungskultur an jene Menschen zu erinnern, die großes Unrecht erlitten haben oder die eben im Widerstand aktiv waren, sondern auch, dass es einen massiven Handlungsbedarf allgemein gibt, was die Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum betrifft. Weil in Ischl gibt es 273 Straßen, Gassen, Wege und weniger als eine Handvoll sind nach Frauen benannt. Und die Frauen, die sozusagen hier gewürdigt werden, haben alle einen unmittelbaren Bezug zum Kaiserhaus. Also da gibt es einfach einen Handlungsbedarf, aber die Sensibilität damals war noch nicht so hoch, dass man das ja tatsächlich entsprechend mit einer politischen Mehrheit in eine Umsetzung bringen hätte wollen. Ich persönlich habe dann eigentlich auch sozusagen ein bisschen die Flinte ins Korn geworfen und erst dann wieder einen Anlauf unternommen, wie Ines Schiller Bürgermeisterin wurde, die erste Frau in diesem Amt, das Festival der Regionen, Oberösterreichisches Kunst- und Kulturfestival, hat im Jahr 2020 auch gesagt, wir wollen die Ausgabe 21 im Salzkammergut in Bad Ischl machen. Und da habe ich dann dieses Projekt entwickelt, eben das darauf abzielt, Frauen im öffentlichen Raum sichtbar zu machen, zum einen, aber insbesondere auch Frauen vor den Vorhang zu holen, die in dieser Widerstandsgruppe Willy-Fred aktiv waren, die aber auch sozusagen aufgrund unterschiedlicher Aspekte, würde ich jetzt einmal sagen, auch dann nach dem, unter Anführungszeichen, Anschluss zu Opfern gemacht wurden.
Thomas Neuhold, du bist Journalist und Autor mehrerer einschlägiger Publikationen. In wenigen Tagen kommt dein neues Buch über Orte der Erinnerung im Salzkammergut auf den Markt. Was sind deine Erfahrungen, wenn es um die Erinnerungskultur geht?
Ich möchte vielleicht gleich einhaken bei dem, was der Mario jetzt gesagt hat. Es hat damals an der Sensibilität gefehlt. Unsere Erfahrung, also ich komme aus der Stadt Salzburg, unsere Erfahrung ist, wir haben in Salzburg 66 Straßennamen, die nach ehemaligen Nationalsozialisten, in dem Fall nicht gegendert, es sind nur Männer, benannt sind. Und es sind wesentlich mehr Straßennamen nach ehemaligen Nazis oder ihren Helferleins benannt als nach Frauen. Die Umbenennungsdebatte hat meiner Meinung nach nicht nur etwas mit der Sensibilität zu tun, sondern die gesamte Erinnerungskultur hat jetzt eine gewisse Konjunktur erfahren, schlicht und ergreifend, weil die Täter tot sind. Wir hatten in der Stadt Salzburg eine Situation, sozialdemokratisch regiert, wir hatten in der Stadt Salzburg eine Situation, wo der Polizeikommandant der Stadt, also der oberste Polizeidirektor, ein ranghoher SS-Offizier war, der Bieringer. Auch das spielt in dieser Geschichte immer mit eine Rolle. Wenn wir jetzt, und das ist vielleicht der Vergleich auch zu Willy Fred, der ist durchaus ziehbar, wenn wir jetzt die Diskussion um Goldeck, um die Goldecker Deserteure verfolgen. Das waren ja auch unter Anführungszeichen bewaffnete Partisanen, aber die Partisanen waren natürlich keine Partisanen im Sinn des jugoslawischen Widerstandskampfes, bewaffnet gegen die NS-Besatzung, sondern auch dort waren die Männer im Wald versteckt und haben die Waffen schlicht und ergreifend benutzt, um sich mit Fleisch also zu versorgen und haben gewildert. Auch dort ist es erst jetzt schon langsam möglich, diese Dinge zu thematisieren, weil in den Familien die Täter und die Söhne der Täter inzwischen verstorben sind und die Töchter der Täter inzwischen verstorben sind und erst jetzt die Enkel und Enkelinnen schon langsam draufkommen, naja, vielleicht kommt man ja doch drüber reden. Also ich glaube, das ist ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist in dieser gesamten Diskussion, worauf man auch immer abzielen sollte. Was in der Erinnerungskultur ganz allgemein, und da mag ich also den Freunden in Bad Ischl sehr gratulieren, was in der Erinnerungskultur allgemein trotzdem wichtig ist, man muss die Namen sichtbar machen. In welcher Form auch immer. Die Nationalsozialisten haben ja versucht, die Namen auszulöschen. Das war ja tatsächlich das Programm. Und wir wissen aus dem Talmud, ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn der Name vergessen ist. Deswegen gibt es zum Beispiel die Aktion mit Stolpersteinen. Und jetzt bei der Resi Besendorfer, für uns in Salzburg, wir kämpfen auch um die Umbenennung von Straßen. Für uns ist das ein ganz, ganz großes Vorbild. Ganz großes Kompliment an die Gemeinde, ganz großes Kompliment an die Aktiven und an die Aktivistinnen hier in Bad Ischl.
Stichwort Umbenennung von Straßen. Es ist ja, die Erfahrung hat das zumindest gezeigt, dass es dann doch Widerstand auch von der Bevölkerung gibt, nicht weil man Opfer des Nationalsozialismus nicht entsprechend würdigen möchte, sondern weil man einfach aus praktischen Gründen sagt, Adressänderung, alles ist kompliziert. Gibt es da Erfahrungen Ihrerseits?
Ich finde, es ist immer der politische oder verwaltungspolitische Argument, ist immer, diese Umbenennungen kosten zu viel Geld und da gibt es Widerstand von den Anrainern. Ich denke, das hängt von einem politischen Willen ab und es passiert ja hin und wieder. Jetzt in Bad Ischl, glaube ich, soweit ich weiß, der Resi-Besendorfer Platz ist an einem Ort, der war vorher noch nicht benannt. Da tut man sich natürlich leichter.
Im Kurpark.
Im Kurpark. In Linz die Straßenbenennungen in den letzten 20 Jahren, die wenigen, oder kann man eigentlich sagen, im gesamten Bundesland Oberösterreich, die nach Frauen, die Widerstand geleistet haben, das ist eine Handvoll, benannt worden sind, sind meistens Randerscheinungen im Sinne von, die sind am Stadtrand, irgendwo, wo wenig Adressen sind, in so einem Neulandgebiet, wo sie komplett untergehen. Die Stadt Linz hat seit 20 Jahren oder seit 15 Jahren, gerade seither, wo jetzt ein bisschen mehr Straßen nach Frauen benannt wurden, die Strategie, den Vornamen wegzulassen, wo dann bei Tschofennigweg zum Beispiel auch nicht mehr von vornherein klar ist, da handelt es sich um eine Frau und das finde ich sehr schade. Also das ist die andere Seite. Ich denke, Straßennamen sind wichtig, das sind in der erinnerungshistorischen Forschung nennt man die ein Lesezeichen, sozusagen ein Lesezeichen der Geschichte, ein öffentliches und es ist ein Bekenntnis dafür, hier offener zu sein. Gleichzeitig haben sie natürlich eine sehr lange Wirkungskraft. Also die meisten Straßennamen, die meisten Persönlichkeiten sagen ja heute niemandem mehr was. Die sind aus dem 19. Jahrhundert. Und insofern ist das ist ja immer die Krux, diese Langlebigkeit. Und gleichzeitig wichtig, dass man da auch gegenwärtige Impulse setzt für eine Erinnerungskultur.
Mario Friedwagner?
Ja, also ich kann aus der unmittelbaren Erfahrung sagen, dass wir uns natürlich auch die Straßennamen angeschaut haben in Bad Ischl, also ich nicht, aber die HistorikerInnenkommission, und man erstaunlicherweise eigentlich kaum belastete Straßennamen gefunden hat, den Namen, den man wirklich identifizieren konnte. Es war der Franz-Stelzhammer-Kai. Da weiß man auch aus anderen Städten, dass es hier eine historische Belastung gibt. Und in dem Fall haben wir auch eine Umbenennung empfohlen. Das wurde präsentiert im Oktober in einer Pressekonferenz und es hat nicht lange gedauert, haben schon die ersten Anrainer protestiert und gesagt, sie wollen keine Umbenennung.
Für sie vielleicht noch dazu sagen, aber wahrscheinlich ist es eh bekannt, dass Franz Stelzhammer auch als großer Antisemit bekannt geworden ist.
Von der Politik hat man dann auch gesagt, man würde die Umbenennung nicht vornehmen, aber man möchte eine erläuternde Tafel haben. Und wir haben aber schon gewusst, dass wir da wahrscheinlich gewissermaßen auch auf Widerstand stoßen werden und dass wir eben uns aber fokussieren wollen auf das Zentrum der Stadt, also auf den Stadtkern. Und daher haben wir eine andere Strategie gewählt, eine, würde ich sagen, niederschwelligere Strategie. Wir haben uns angeschaut, welche Leerstände unter Anführungszeichen gibt es denn im öffentlichen Raum. Also welche Orte, die interessant wären, die eine gute Sichtbarkeit ermöglichen, eine gute Frequenz ermöglichen, gibt es denn, die nur keinen expliziten Namen haben? Und da sind wir auf sehr interessante, würde ich mal sagen, gute Orte gestoßen. Beispielsweise der Große Platz, wenn man sich jetzt in Ischl ein bisschen auskennt, vor der Johann-Nestroy-Schule gegenüber der Kirche, hat einfach Kassen Kaiser-Franz-Josef-Straße. Und wir haben sozusagen diesen Platz jetzt eben gewählt und haben ihm einen Namen gegeben, nach einer Frau, in dem Fall nach der Bertha von Suttner, weil wir gesagt haben, Kaiser-Franz-Josef-Straße, Manifest an meine Völker, da braucht es einen Ausgleich. Die Waffen nieder. Und so haben wir uns das irgendwie angeschaut in Bezug auf den gesamten öffentlichen Raum da im Stadtzentrum. Und wir haben auch gesagt, wir wollen tatsächlich Tafeln mit dem gesamten vollständigen Namen. Und wir wollen Zusatztafeln und die kommen jetzt auch. Gestern war ich mit den Mitarbeitern des Bauhofs unterwegs, wo wir uns angeschaut haben, wo können wir die montieren, diese Tafeln. Die Zusatztafeln sind 47x47 cm, also das ist dann schon etwas, das auch gut sichtbar werden wird.
Thomas Neuholt?
Die Martina hat gesagt, es ist eine Frage des politischen Willens und das möchte ich unterstreichen am Beispiel der Salzburger Thorakstraße. Die Thorakstraße ist benannt nach Josef Thorak, nach dem Lieblingsbildhauer von Adolf Hitler, ein Gottbegnadeter in der Gottbegnadetenliste gewesen. Dort hatten die Anrainer und Anrainerinnen gesagt, ja, wir wollen die Umbenennung. Das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her oder vielleicht schon 25 Jahre, die Zeit vergeht ja so schnell. Die Anrainer und Anrainerinnen wollten das. Die Politik, also in dem Fall, ich wehre mich immer gegen diese Bezeichnung, die Politik, sondern in dem Fall war es die Sozialdemokratische Partei und die Österreichische Volkspartei, sagte nein. Der Hintergrund in Salzburg ist, dass es natürlich viel, viel prominentere Fälle gibt. Letztlich auch Porsche und Karajan, die von der Historiker- und Historikerinnenkommission als schwer belastet eingestuft worden sind. Und die Angst ist, wenn der erste Dominostein fällt, erwischt es letztlich auch den großen Herbert von Karajan, von dem ja Salzburg bis heute bei den Salzburger Festspielen zehrt. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir haben in Salzburg. Und ich mag auch dazu sagen, die Geschichte mit den Erklärungstafeln ist für mich ein bisschen hartschat in Wahrheit. Man könnte auch Straßen umbenennen und das Erklärungstafel drunter setzen, wo draufsteht, wie die Straße geheißen hat und warum man sie umbenannt hat. Das ist eigentlich der wichtigere und der bessere Weg, weil ja nicht nur, wie die Martina gesagt hat, die Straße ein historisches Lesezeichen ist, das ist die wissenschaftliche Geschichte. Die politische Geschichte dabei ist, ein Straßenname ist eine Ehrung. Und ich wehre mich, ich komme selber aus einer verfolgten Familie, ich habe fast keine Verwandten, ich wehre mich sehr dagegen, dass bei uns posthum immer noch Nationalsozialisten geehrt werden.
An dieser Stelle möchte ich kurz für alle, die sich vielleicht später zugeschaltet haben, erwähnen, wir diskutieren hier die Gedenkkultur, Gefolge der Ehrung von Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer hier im Salzkammergut. Am Tisch sitzt Martina Kugelberger, Historikerin von der Kepler-Universität in Linz, Mario Friedwagner, Projekt- und Kulturentwickler für die Stadtgemeinde Bad Ischl und Thomas Neuholt, Standardjournalist und Autor mehrerer einschlägiger Publikationen zu diesem Thema. Ich möchte bei Martina Gugelberger weitermachen, was die Gedenkkultur betrifft. Wer hatte eigentlich unmittelbar nach dem Krieg das Interesse, dieses Gedenken an die Widerstandskämpfer wegzudrücken oder überhaupt zu negieren?
Da muss man sagen, dass unmittelbar nach dem Krieg, also 1945 würde man sagen, bis vielleicht Anfang 1946, das Interesse an den Widerstandskämpfer und Kämpferinnen, eher Kämpfer, sehr groß war. Es war nämlich so, dass sozusagen die neue Zweite Republik ja eigentlich den Alliierten, den Besatzern gegenüber beweisen wollte, Österreich, so wie es in der sogenannten Moskauer Deklaration, der Deklaration über Österreich drinnen gestanden ist, dass Österreich einen eigenen Beitrag leisten soll zu seiner Befreiung. Das war damals gedacht, 1943, um hier einen Widerstand zu motivieren in Österreich. So ganz funktioniert hat das nicht. Es war immer eine Minderheit, die Widerstand geleistet hat. Aber man hat versucht, von Seiten der neuen Regierung, ja, mit einem sogenannten Rot-Weiß-Rot-Buch, da wurden Fälle gesammelt von Widerstand. Da ist bezeichnenderweise nur ein Teil erschienen. Der zweite war dann offenbar gar nicht mehr notwendig, nachdem die Alliierten da eh viel präsentiert bekommen haben. Es gab eine Ausstellung in Wien, die niemals vergessen hieß, wo auch dieser Widerstand ganz prominent war. Also da war offenbar der politische Bedarf danach, Widerstand auch zu instrumentalisieren, um zu zeigen, wir haben uns ja eh gewehrt, wir haben ja nichts mit dem Ganzen zu tun, Österreich ist nicht verantwortlich, ist ein Opfer, diese Opferthese, die ja jahrzehntelang sich die Politik und die Geschichtspolitik geprägt hat. Und erst eigentlich danach, als dann, ich würde sagen, vor allem mit der Amnestierung der Nationalsozialisten, also es gab ja dann diese Nationalsozialistengesetz, die Entnazifizierung hat ja da ein paar Jahre durchaus, vor allem auch am Anfang, ist sehr aktiv betrieben worden, aber ist ab spätestens 1948 wieder, also durch die ersten Amnestien, mehr oder weniger wieder ausgefädelt worden. Und dann, als diese Integration der ehemaligen Nationalsozialisten von den Parteien auch, wurden ja in die Großparteien wieder gerne aufgenommen und dann auch mit der Gründung der Partei der ehemaligen, der VDU, die Vorgängerpartei der FPÖ, als die dann wieder das Wahlrecht bekommen haben ab den Wahlen 1949, sind die ja wieder so integriert worden in die Gesellschaft. Und da mit dieser sozusagen wieder Konsenssuche, Integration, ist Widerstand und das Thema, das sich Auflehnen gegen den Nationalsozialismus wieder sehr, sehr ins Hintertreffen bekommen. Das sieht man an, es gibt sehr wenige Denkmäler für Widerstand, für Menschen im Widerstand, die dann nach 48 noch installiert worden sind. Da ist eher dann das Gefallenen-Gedenken, also sind andere kollektive Erinnerungszeichen gesetzt worden. Und da ist eigentlich Widerstand eben was ein Thema gewesen, was eher, würde ich sagen, nicht sehr opportun war politisch.
Und kam nicht gleich, Thomas Neuhold ist gleich als nächster dran, Frage noch kurz, kam nicht auch nach dem Krieg dann mit Beginn des Kalten Krieges auch ein bisschen das Thema, der Widerstand wurde doch sehr stark von Kommunisten getragen und dass man im Kalten Krieg natürlich, da haben die Amerikaner und der Westen sozusagen, wurde nicht das gewürdigt, was Kommunisten geleistet hat.
Ja, ganz kurz dazu, der politische Widerstand ist sehr stark von kommunistischen Gruppierungen ausgegangen, ja auch hier im Salzkammergut, wobei sehr viele Sozialdemokraten in den 30er Jahren zu den Kommunisten übergetreten sind. Die illegale Phase war ja eigentlich die Hochblüte der kommunistischen Partei in Österreich. Und dieser Antikommunismus, der ja eigentlich dann mit dem Antisemitismus auch so eine Leitfigur der politischen Kultur geworden ist, in der Nachkriegszeit, der hat da sicher eine große Rolle gespielt. Also viele, die im kommunistischen Widerstand waren und vielleicht in Haft waren, haben sie sich nachher eher so als ja, das sind Kommunisten, die sind nicht, wie man heute denken würde, ja, geschätzt worden dafür, dass sie Widerstand geleistet worden sind, sondern im Gegenteil, sie sind eher ausgeschlossen gewesen. Wir haben das eher im kleinen Kreis dann kultiviert und daran eine Gedenkkultur im kleinen kommunistischen Kreisen hat sich entwickelt, aber nicht im großen politischen Rahmen.
Thomas?
Man sieht das, weil wir hier im Salzkammergut sind, man sieht das auch sehr gut am Beispiel des Schriftstellers Franz Kain aus Bad Gäusern. Franz Kain war Kommunist, war im Widerstand, war dann viele Jahre später in Linz Gemeinderat. Er wurde ewig lang nur in der Deutschen Demokratischen Republik verlegt und im kleinen kommunistischen Globus Verlag, der im Eigentum der KPÖ war. Er ist sonst nirgendwo verlegt worden. Erst in den letzten 5, 6, 7 Jahren ist zum Beispiel sein Erzählband Der Weg zum Ödensee, im Übrigen eine Literaturempfehlung für die jungen Hörer und Hörerinnen, Der Weg zum Ödensee ist erst in den letzten 4, 5, 6 Jahren erschienen im Verlag Bibliothek der Provinz. Dieser antikommunistische Grundkonsens, der den antifaschistischen Grundkonsens 1945 relativ bald ersetzt hat. Die Martina als Historikerin wird mir, glaube ich, recht geben, das war ungefähr um 1948, hat das ganz massiv begonnen. Das sieht man auch, weil wir hier in Bad Ischl sind, an der Auseinandersetzung um den sogenannten Milchprozess. Für die Hörer und Hörerinnen, die das nicht wissen. Die US-Behörden haben die Milchration im Jahr 1946, Dankeschön, gekürzt und durch Milchpulver ersetzt. Mehrere Einheimische haben das zum Anlass genommen zu protestieren, weil sie der irrigen Meinung waren, die Milch geht jetzt an die Displaced Persons, also an im Wesentlichen Holocaust-Überlebende, die auch in Bad Ischl untergebracht wurden.
Und zwar im Hotel Goldenes Kreuz. Am Kreuzplatz.
Das es heute nicht mehr gibt, am Kreuzplatz. Und es kam dort auch zu lautstarken Tumulten und es gingen einige Fensterscheiben zu Bruch und es wurden auch wieder antisemitische Parolen gerufen. Als Schuldige wurden von den US-Behörden dann 4 Kommunisten, also 2 Kommunistinnen und 2 Kommunisten ausgemacht, unter anderem die Maria Blieseis, die Frau von Blieseis, von dem wir jetzt schon gehört haben. Und sie wurden zu, da war auch ein ehemaliger KZ-Häftling dabei.
Raimund Zimpernick, ja.
Der Zimpernick, genau. Sie wurden zu sehr, sehr langen Haftstrafen verurteilt. Und das ist dann doch schiefgegangen, weil sich das, diese Erzählung nicht durchsetzen hat lassen, dass ausgerechnet Leute, die aus dem KZ kommen, mit antisemitischen Unruhen in Verbindung gebracht wurden. Und Zimpernick zum Beispiel wurde nach einem Jahr aus der Haft entlassen, musste entlassen werden, auch auf politischen Druck. Maria Blieseis konnte in die sowjetische Zone flüchten. Auch das muss man immer mitdenken, da mussten Kommunistinnen, die im Widerstand waren, aus der US-Zone flüchten, damit sie nicht in Haft gehen. Also das war das Klima damals. Und das Zweite, was ich dazu sagen wollte, damit wir ein bisschen wissen, wie das Klima in Österreich war, in den 1960er Jahren, die Martina hat das jetzt in einem Halbsatz so mit hineingenommen, gab es auch wieder einen antisemitischen Grundkonsens in der Zweiten Republik. Wir hatten einen Bundeskanzler, der sich gegen die Verjudung, Originalzitat, der sich gegen die Verjudung der Salzburger Festspiele ausgesprochen hat. Das war Josef Klaus, damals Landeshauptmann von Salzburg. Josef Klaus.
Er hat später auch geworben mit ein echter Österreicher auf Wahlplakaten.
Das wollte ich gerade sagen. Josef Klaus führte seinen Wahlkampf gegen Bruno Kreisky. Bruno Kreisky war jüdischer Abstammung mit den Worten ein echter Österreicher. Er meinte damit sich. Und natürlich war damit auch gemeint, so wie viele, viele, viele Jahre später Jörg Haider immer von der Ostküste gesprochen hat, das war natürlich der Code, das sind die Juden, das ist das Weltjudentum. Und dieser Grundkonsens in der Zweiten Republik blieb auch immer erhalten und das erleben wir in Wahrheit ja bis heute.
Martina, was ist jetzt perspektivisch gesehen, Gedenkkultur. Es gibt eben jetzt offenbar, also um das irgendwie ganz zugespitzt zu formulieren, erst seit die Täter und die Opfer nicht mehr leben, gibt es offenbar jetzt die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, spät, viel zu spät. Was ist jetzt die Lehre daraus? Wie können wir jetzt auch nach dem Kulturhauptstadtjahr hier weiter tun? Wie können wir diese Gedenkkultur an diese Zeit, an die Widerstandskämpfer weiterführen?
Ja, ich glaube, es sind schon ganz wichtige Schritte gemacht worden. Ich finde es ja immer spannend, dass gerade wenn so Projekte wie Kulturhauptstadt, da wo von extern auch viele draufschauen, dass dann plötzlich so ein Katalysator entsteht, dass solche Projekte möglich werden, weil diese Resi-Besendorfer Platz oder Straßenbenennung, glaube ich, hat ja schon eine jahrzehntelange Vorgeschichte. Da gab es ja schon mehrere Initiativen. Und dass da jetzt auch dieses Thema Widerstand im Salzkammergut so ein großes Thema geworden ist, finde ich, ist jetzt schon mal ganz wichtig, und ich hoffe, dass daraus auch für die Zukunft Projekte, dass das eine gewisse Belebung bedeutet und dass man dem auch weiterhin, also dass es nicht nur eine Eintagsfliege bleibt. Ich denke nämlich, dass gerade jetzt, wo wir jetzt von neuen Generationen sprechen und jüngere Generationen, wurde ja auch schon angesprochen, dass dieses Thema Widerstand, was heißt es, Zivilcourage, was heißt Demokratie, in welchem System lebe ich? Ich darf meine Meinung sagen, es passiert mir nichts, es ist vielleicht trotzdem nicht so leicht, gegen den Strom zu schwimmen oder was dagegen zu sagen. Zivilcourage ist nichts Selbstverständliches, aber dass man immer dieser Generation auch klar macht, es gab Zeiten, und die sind nicht so lange her, da war das zwischen Tod und Leben hat es entschieden, welche Meinung ich vertreten habe, wo ich mich zugehörig gefühlt habe, was ich gemacht habe. Und da war das eine Widerstand zu leisten, was anderes auch. Aber dass man diese Art Zivilcourage, und das denke ich, ist für mich auch dieser Widerstand von Frauen, der ist vielfach als Unterstützungswiderstand bezeichnet worden, was so nicht stimmt, weil ohne diese Arbeit und ständige, im Alltag basierende Arbeit wäre diese ganze Bewegung und diese ganze Gruppe nicht versorgt gewesen, hätten keine Informationen austauschen können, hätten sich nicht organisieren können. Auch Blisseis wäre da alleine völlig aufgeschmissen gewesen. Und dieses im Alltag selbstverständlich da einzuspringen, zu sagen, ja, die brauchen meine Hilfe, also mache ich das. Ich schaue nicht weg, ich schaue hin, ich kümmere mich, dass das etwas ist, was auch eine Art pädagogischen Wert hat, eine Vorbildfunktion. Und ich glaube, das ist vielleicht so, wo ich mir wünschen würde, dass das auch in Schulen, in der Vermittlungsarbeit mehr jetzt Platz einnimmt und weitergeführt wird.
Ja, gleich anschließend, Mario Friedwagner.
Ja, ich möchte vielleicht noch kurz einen Schritt zurückgehen, und zwar, weil es angesprochen worden ist, vom ehemaligen Hotel Goldenes Kreuz am Kreuzplatz in Ischl gibt es auch eine Stecknadel der Erinnerung. Ein Projekt des Festivals der Regionen 2021 von Theresa Distelberger, die da sozusagen so 1 Meter hohe Stecknadeln montieren hat lassen im öffentlichen Raum der Stadt, die man aufklappen kann. Also den Kopf der Stecknadel kann man aufklappen, und dann kann man über QR-Codes weitere Informationen scannen und kommt auch zu wissenschaftlichen Texten oder historischen Texten, die sich sozusagen der Aufarbeitung dieses Milchskandals oder Milchprozesses dann auch widmen. Das Freie Radio hat da, das Freie Radio Salzkammergut, auch eine Sendereihe gestaltet, was einen Beitrag, einen 5-Minuten-Beitrag zu diesem Thema gibt. Ich schließe mich im Übrigen vollkommen der Martina an, und zwar, ich glaube, wenn es beispielsweise so Frauen wie die Theresa Besendorf oder die Marianne Feldhammer nicht gegeben hätte, dann hätte es diese Widerstandsbewegung Willifred auch nicht in dieser Qualität wahrscheinlich gegeben, weil eben die Frauen eben nicht nur sozusagen Hilfsdienste gemacht haben, sondern auch eigentlich ganz wichtige logistische Aufgaben übernommen haben. Wenn ich beispielsweise an die Flucht von Sepp Blisseis denke, da war die Theresia Besendorfer massiv involviert, da ist es darum gegangen, auch Kleidung zu beschaffen.
Allein vom KZ
Nebenlager, genau. Verstecke zu organisieren und so weiter. Also das ist etwas, das ganz essentiell war.
Resi Besendorfer hat den Genossen Gitzoller, also den besten Freund und Genossen von Blisseis Sepp, versteckt. Die Resi Besendorfer war, ich bin ja, wie man hört, kein Bad Ischler, aber die Resi Besendorfer war in einer leerstehenden Villa als Putzfrau beschäftigt und hat den Genossen Gitzoller dort untergebracht.
Was ich aber allgemein vielleicht noch sagen wollte, ich meine, das Projekt, das wir da jetzt in Bad Ischl machen, das mache ich für die Stadtgemeinde, es ist in dem Sinn kein Kulturhauptstadtprojekt, aber es ist die Aufarbeitung natürlich hat jetzt einen Schwung, einen Fahrt aufgenommen, und das ist grundsätzlich begrüßenswert, absolut, weil ich glaube, ich finde, dass es wichtig ist, dass insbesondere die Rolle der Frauen da thematisiert wird, aber auch insgesamt sozusagen, dass es hier Widerstand gab im Salzkammergut. Ich möchte aber gleichzeitig auch sagen, wir dürfen bei dieser Renaissance sozusagen nicht vergessen, dass es die Gefahr gibt der Entlastungserzählung. Und wir müssen schon immer wieder auch die Frage stellen, was bedeutet denn das jetzt für uns hier und heute? Und insbesondere das Fragestellen, nicht nur das Nacherzählen einer Geschichte, sondern auch das Hinterfragen dieser Geschichte, finde ich, ist in dem Kontext total wichtig, damit wir immer wieder auch sozusagen zu Reflexionsergebnissen kommen, die nahe an dem wirksam werden, was hier und heute für uns eigentlich zu tun ist, wachsam zu bleiben etc.
Stichwort wachsam bleiben, also auch wie man in der Zukunft damit umgeht. Thomas, du wolltest noch etwas sagen.
Ja, ich mag mich da anhängen, was der Mario jetzt gesagt hat. Und ich mag eine Geschichte erzählen, die ist wenige Tage alt. Es hat in der Stadt Salzburg eine Gedenkkundgebung gegeben für ermordete Roma und Sinti. Es waren in der Stadt Salzburg ungefähr 400 Menschen. Es hat praktisch niemand überlebt. Und bei dieser Gedenkkundgebung tritt auch die Landtagspräsidentin von Salzburg, Brigitta Pall, auf, ÖVP, ranghohe ÖVP-Politikerin, auf. Es dreht einem den Magen um. Das ist dieselbe Politikerin, die im Parteivorstand für die Koalition, für die Backelei in der Salzburger Landesregierung mit den Rechtsextremisten stimmt.
Und mit der Freiheitlichen Partei.
Mit der Freiheitlichen Partei. Und die steht dort und spricht salbungsvolle Worte zum Thema Holocaust, zum Thema Verfolgung. Man muss schon einen sehr guten Magen haben, um so aufzutreten, und man braucht einen sehr, sehr guten Magen, um das auszuhalten, wenn man wie ich aus einer verfolgten Familie kommt. Diese Entlastungserzählung, um jetzt den Mario zu zitieren, das ist tatsächlich ein Problem in der Erinnerungskultur, vor dem wir jetzt, ich bin auch im KZ-Verband engagiert, vor dem wir jetzt zunehmend stehen, dass man diese gesamte Renaissance der Erinnerungskultur hernimmt, um zu zeigen, ja, ich zitiere unseren Bundespräsidenten, so sind wir nicht. In Wahrheit muss man sagen, wir sind so. Und das ist genau das Problem in der Auseinandersetzung. Ich glaube, dass die Menschen, die Aktivisten und Aktivistinnen in der Erinnerungskultur jetzt auch wieder den Diskurs schärfen müssen und nicht nur froh sein müssen, dass plötzlich die Prominenten auch zu unseren Veranstaltungen kommen.
Mhm. Dazu möchte ich auch nochmal sagen, ich habe ja vorhin erzählt, dass unmittelbar nach 1945 das Thema Widerstand ja auch instrumentalisiert worden ist, politisch. Und das macht das Thema auch immer schwierig. Man muss immer betonen, das war eine Minderheit. Der Großteil der österreichischen Bevölkerung hat weggeschaut, mitgemacht, aktiv mitgemacht, waren Täter und Täterinnen. Also das darf jetzt nicht dazu führen, dass man da jetzt wegschaut und jetzt ja, Helden und Heldinnen stilisiert sondern das muss eben geschärft sein und auch das Opfergedenken darf nicht zu einer Konkurrenz führen. Aber ich glaube, es ist wichtig, da immer genau hinzuschauen.
Thomas?
Der Nationalsozialismus ist ja in Österreich nicht vom Himmel gefallen und es war tatsächlich eine Zustimmungsdiktatur. Das muss man einfach so mit Punktum sagen. Und mein inzwischen verstorbener Freund Marco Feingold hat auch immer wieder betont, und das ist eben die Täter- und Täterinnenschaft, in dem Fall muss man gendern, hat auch immer betont, das kommt in meinem neuen Buch auch wiederholt vor, wir dürfen nicht vergessen, dass die Nationalsozialisten und ihre Helferleins und ihre Helferinnen, das waren auch Diebe und Räuber. Es gab plötzlich die Wohnungen von Juden und Jüdinnen. Es gab plötzlich die Wohnungen von politisch Verfolgten. Es gab plötzlich die Wohnungen von den Menschen, die durch den Kamin gegangen sind. Und die wurden selbstverständlich übernommen. In Bad Ischl gab es einen bekannten, großen, sogenannten Ariseur. In Wahrheit waren das einfach ganz gewöhnliche Diebe und Räuber. Auch dieses Element des Nationalsozialismus sollte man immer mitbedenken.
Ich würde die letzte Runde jetzt einläuten zum Thema. Es geht doch darum, jetzt vor allem die jungen Menschen zu immunisieren und auch darauf hinzuweisen, wer und was die Widerstandskämpfer für die Befreiung Österreichs und für ein demokratisches Österreich getan haben. Wie kann man es machen? In der Schule, Universität, in der Lehre, wie kann man dieses Bewusstsein bei jungen Menschen stärker verankern? Martina Kugelberger.
Ja, das ist natürlich eine große Frage, weil die lässt sich jetzt nicht so schnell beantworten. Auf jeden Fall sind die Einrichtungen der Schule, Universitäten hier aufgefordert, das Thema aufzugreifen, generell eben das Thema Nationalsozialismus aufzugreifen und zu thematisieren. Es sind auch die Gedenkstätten, es gibt ja mittlerweile auch viele Gedenkstätten, die hier Vermittlungsprogramme haben und auch sehr gute, das hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Es ist natürlich die öffentliche Hand, die Politik, aber ich glaube, da gibt es Projekte wie Erinnern.at, wo Pädagogen und Pädagoginnen viel Material und auch aktuelle Debatten zur Verfügung bekommen. Und man muss auch sagen, dass die Themen sich ja erweitern. Es beginnt jetzt langsam eine Auseinandersetzung mit homosexuellen Opfern des Nationalsozialismus. Es beginnt gerade eben wird das Thema sogenannte Asoziale und Kriminelle diskutiert, also die bis jetzt immer als, ja, die sind ja zu Recht in Haftanstalten und in KZs gewesen, weil die waren ja kriminell, aber dass das auch Stigmatisierungen der Nationalsozialisten waren. Also da tut sich weiter was und diese Debatten möglichst rasch auch immer in diese pädagogische Vermittlung einzubringen, glaube ich, ist sehr wichtig. Und da sind eigentlich, ist die gesamte Gesellschaft gefragt, also nicht nur einzelne Institutionen, sondern das gerade, denkt man, in Regionen oder in Ortschaften kann man das überall hineintragen, in jeden Verein, weil meistens haben auch diejenigen eine Geschichte, die im Nationalsozialismus eine Geschichte des Ausschlusses von Juden und Jüdinnen zum Beispiel. Also das ist, vor jeder Tür kann da die Auseinandersetzung stattfinden.
Mario Friedwagner?
Ja, ich glaube, es braucht da gewissermaßen sozusagen ein gesellschaftliches Commitment von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren. Also der Bildungsbereich alleine, glaube ich, das zu überantworten, wäre auch fast ein bisschen eine Bürde. Weil ich glaube, da muss man sich auch aus dem Kulturbereich mit einschalten. Es braucht die Politik, die Wissenschaft. Und im Zusammenspiel erreicht man dann auch tatsächlich, glaube ich, gute Ergebnisse, kann viele Menschen involvieren und damit sozusagen auch den Diskurs zu diesem Thema auch ankurbeln. In Ischl jetzt Beispiel dieses Projekt der Benennung von Verkehrsflächen, wie wir immer sagen, relativ technokratisch, nach Frauen sind Alleen, Parks, Plätze, Gassen. War das möglich, weil es auf der einen Seite ein offenes Ohr gegeben hat bei der Politik, weil es aber auch die jahrzehntelange gründliche Recherche gegeben hat von Seiten der Wissenschaft und weil wir aus der Kultur, aus dem Kulturarbeiterischen, aus dieser Strömung heraus, es muss was geben, sozusagen aus diesem Do-it-yourself-Bereich heraus gesagt haben, der öffentliche Raum, der geht uns auch was an und den müssen wir uns vornehmen, um da zu Ergebnissen zu kommen. Also dieses Zusammenspiel hat das möglich gemacht und ich glaube, wenn wir die jungen Menschen auch für diese Thematik sensibilisieren wollen, dann müssen wir mehrere Akteurinnen und Akteure zusammenarbeiten.
Thomas Neuhold?
Also mein Appell geht vor allem an jene Menschen, die in diesem Bereich aktiv sind. Man muss die Erinnerungskultur auch unter dem Aspekt sehen, man muss sie auch so verstehen, dass das, was zum Beispiel der KZ-Verband macht, das, was andere Einrichtungen machen, auch gleichzeitig der Kampf um eine bessere Zukunft ist. Es geht nicht nur um den Blick nach hinten, sondern wenn wir jetzt hier in Salzkammergut sitzen und im Wesentlichen über einen kommunistisch orientierten Widerstand sprechen, diese Menschen sind ja auch Kommunisten und Kommunistinnen geworden, weil sie sich eine andere Zukunft vorgestellt haben, weil sie eine gerechtere, eine demokratische, eine sozialistische Zukunft wollten. Und diesen Zusammenhang zwischen Erinnerungskultur und dem Kampf für ein besseres Gesellschaftssystem, für ein gerechteres System, für eine echte Demokratie, diesen Zusammenhang sollten auch wir, die in diesen Bewegungen aktiv sind, immer stärker und immer mehr in den Vordergrund stellen. Das schützt auch vor gewissen Vereinnahmungen von Kräften, die vielleicht sich da jetzt sehr bequem draufsetzen und damit sich entlasten wollen. Also mein Appell an die Aktiven ist auch die Erinnerung als Kampf für eine bessere Zukunft und für eine demokratischere Zukunft zu verstehen.
Ja, vielleicht kann man da sagen, überhaupt sich damit auseinanderzusetzen, was heißt es politisch zu sein, politisch zu denken, gesellschaftspolitisch im Sinne von, wie kann eine Gesellschaft leben, wie kann nicht nur ich leben und individuell leben. Also das ist, glaube ich, ein Riesenauftrag, das auch an eine junge Generation wieder weiterzugeben, diese ja, positive Form der Politisierung, des sich Gedanken machens, was für Verantwortung habe ich auch oder wie kann ein zukünftiges Zusammenleben ausschauen. Das ist, glaube ich, das im Anschluss jetzt, das, was der Thomas gesagt hat, was wichtig ist.
Ja, vielen Dank an euch drei. Das war eine Gesprächsrunde zur Erinnerungs- und Gedenkkultur mit der Historikerin Martina Gugelberger, mit Mario Friedwagner, dem Projekt- und Kulturentwickler für die Stadtgemeinde Bad Ischl, und mit Thomas Neuhold, Autor und Standardjournalist. Vielen Dank.
Das war ein Widerhall mit einem aufgezeichneten Studiogespräch zum Thema NS-Widerstand im Salzkammergut und aktuelle Formen der Erinnerungskultur. Moderiert hat Robert Stoppacher. Der Festakt zur Benennung des Theresia-Pesendorfer Platzes im Kurpark Bad Ischl findet, wie gesagt, am Donnerstag, dem 9. Mai um 17 Uhr statt. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.